surreal. That's a picture of him with his wife when they got engaged. And this is a picture of my whole family. And he's right here.
Kathy Drago steht in der Bibliothek ihrer weitläufigen Villa in einem Vorort von San Antonio im Süden von Texas. Die dunkle Schrankwand dient als Schrein für ihren jüngsten Sohn, Cody.
Cody would have been 30 this year.
30 Jahre alt wäre er jetzt, aber er starb vor 2 Jahren. Kathy zeigt auf einen kleinen Sarkophag aus Holz mitten im Regal, die Urne von Cody.
Yeah, it is. And now he's in there. So, you know.
Oh, okay.
I know, we had him cremated and I just didn't have it in me to put him anywhere yet.
Cody ist eines von hunderttausenden Fentanyl-Opfern in den USA. Allein 2023 starben rund 70.000 Menschen an einer Überdosis des synthetischen Opioids. Es ist 50 Mal stärker als Heroin. Nur 2 Milligramm, so viel wie 10 Körnchen Salz, unterdrücken das zentrale Nervensystem so stark, dass die Betroffenen einfach aufhören zu atmen.
I'm Nikki.
Hi, nice to meet you.
I'm Veronica Caprosi.
Hi, nice to meet you.
In Kathys großem, offenen Wohnzimmer mit fast mannshohem Kamin, hellen Perserteppichen und beiger Sofalandschaft haben es sich inzwischen 4 weitere Frauen bequem gemacht. Christina mit den tätowierten Armen, Nikki mit einem silbernen Kruzifix an der Halskette, Martha, die einen Button mit dem Foto ihres Enkels Jake angesteckt hat, und Veronica mit dicken weißen Strähnen im schwarzen Haar. Alle tragen das gleiche türkisfarbene T-Shirt. Souls Walking for Souls steht drauf, übersetzt so viel wie Sohlen laufen für Seelen. So haben sie ihre Aktion getauft. Einen jährlichen Marsch durch San Antonio, um Aufmerksamkeit für die Fentanyl-Epidemie zu schaffen. Denn alle Frauen teilen ein Schicksal. Sie sind sogenannte Angel Moms. Sie haben ihr Kind oder ihren Enkel durch das Opioid verloren.
We're all angel moms. We all lost somebody.
She's an angel grandma.
She's an angel grandma.
Und noch eine Gemeinsamkeit gibt es. Keines der Kinder hatte absichtlich Fentanyl genommen oder wollte sterben. Davon sind die Frauen überzeugt.
No, it wasn't an overdose. It was a poisoning.
Das war keine Überdosis, sondern eine Vergiftung, sagt Veronica. Die anderen nicken heftig. Und Kathy ergänzt:
We are all very sensitive. Very, very sensitive.
Wir sind hier alle sehr empfindlich, was das Wort Überdosis angeht. Ja, es gibt Leute, die Fentanyl missbrauchen und es sich aussuchen. Aber mein Sohn hat nur eine Pille genommen.
He took one pill. My son was addicted to opioids. From the time he was a senior in high school.
Cody war seit der Highschool von Opioiden abhängig, erzählt die 62-Jährige, während sie unablässig ihren kleinen Pudel Ryder streichelt. Erst Schmerzmedikamente, dann Heroin. Immer wieder Entzug, immer wieder Rückfälle, aber die 2 Jahre vor seinem Tod sei Cody clean gewesen. Er arbeitete im Familienbetrieb, einem Großhandel für Sporttrophäen, er heiratete, wurde Vater. Aber dann bestellte er sich in den sozialen Netzwerken doch wieder eine Pille. Es sollte ein Xanax sein, eigentlich ein gängiges Medikament gegen Angstzustände und Depressionen mit stark beruhigender Wirkung. Wie Fentanyl ein Opioid, aber ein viel schwächeres.
Es war ein Samstagmorgen und ich kann es mir genau vorstellen. Er war erschöpft von seinem Baby und von der Arbeit und wollte wahrscheinlich nur ein richtig erholsames Wochenende. Deshalb das Xanax, das eben gar kein Xanax war.
Which wasn't a Xanax at all.
Auf keinen Fall, da ist sich Kathy sicher, wollte Cody sterben.
He was not planning to die that Saturday morning.
Zum Treffen haben die Frauen gerahmte Fotos ihrer Kinder mitgebracht und vor dem Kamin aufgereiht. Danica, die Tochter von Veronica, sticht heraus. Das dunkle, rötlich schimmernde Haar hochgesteckt, die Augen geschminkt wie die verstorbene Sängerin Amy Winehouse. Perfektes Zahnpasta-Lächeln. Das einzige Mädchen unter den Opfern, erst 17 Jahre alt, als sie starb.
For her it was Percocet. She thought she was taking a Percocet, but it was fentanyl.
Sie dachte, sie würde ein Percocet nehmen, ein Schmerzmedikament, aber es war reines Fentanyl, sagt Veronica. Entweder Danica oder ihr Freund hätten die Pille bestellt über Instagram.
Danica, either her or her boyfriend bought the pills off of Instagram. We don't know. But her pill was, it was full fentanyl.
Dass ihre Tochter sich in den sozialen Netzwerken opioidhaltige Pillen besorgt, die stark süchtig machen, das hatten sie und ihr Mann monatelang gar nicht bemerkt, sagt die 51-Jährige. Danica habe schon als kleines Kind unter verschiedenen Lebensmittelallergien gelitten, deshalb oft Magenschmerzen und Schlafstörungen gehabt.
Whatever the symptoms are of
Was auch immer die Symptome einer beginnenden Sucht sind, wir haben es auf ihre Schlaflosigkeit, ihre Schmerzen, ihre Allergien geschoben. Das war alles, was wir gesehen haben. Wir haben die Zeichen nicht erkannt.
Was Veronica und den anderen Frauen bis heute zu schaffen macht, wie unvorbereitet sie auf den Drogentod ihrer Kinder waren.
Why didn't I know about fentanyl? Why is it not out there?
Eine berechtigte Frage. Als Danica im Juli 2022 starb, grassierte die Fentanyl-Epidemie in den USA schon längst. Das Opioid wurde in den 60er Jahren erfunden und lange nur als Schmerzmedikament für totgeweihte Krebspatienten benutzt. Seit einem guten Jahrzehnt ist es im Blut von immer mehr Überdosisopfern zu finden. Für Amerikanerinnen und Amerikaner zwischen 18 und 45 Jahren ist Fentanyl nach Angaben der Drogenpolizei Drug Enforcement Administration die häufigste Todesursache.
We didn't hear about that very much on the news. It should have been national news.
In den USA sterben heute weit mehr Menschen an einer Überdosis als durch eine Schusswaffe. Aber trotzdem ist das Thema nicht annähernd so präsent, klagt Kathy und erinnert an einen Vorfall in Austin im Frühjahr. Binnen 3 Tagen erlitten fast 90 Menschen eine Überdosis. 9 von ihnen starben. Alle hatten Fentanyl im Blut.
Wenn 9 Menschen durch Waffengewalt gestorben wären und 75 schwer verletzt, dann wäre das überall in den Nachrichten gewesen.
All over the national news.
Das Problem, glaubt Christina, ist das Stigma rund um Drogenkonsum und Opioide. Nikki, deren Sohn Braden mit 21 Jahren starb, weil er statt dem Schmerzmittel Oxycontin eine Pille mit Fentanyl erwischte, meint:
Es gibt auch immer noch dieses: Mir passiert das nicht. In meiner Community gibt es das nicht. In meiner Familie geschieht das nicht. Aber die Dinge haben sich geändert. Es passiert dir. Es passiert Menschen, die du kennst.
Der massenhafte Missbrauch mit Opioiden aller Art plagt die USA schon seit über 20 Jahren. Los ging es mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, deren Stärke und Suchtpotenzial von den Herstellern vertuscht wurde. Opioide wie Oxycontin galten plötzlich als Allheilmittel gegen jeglichen Schmerz. Opioidabhängigkeit wurde zur Volkskrankheit. Als die Medikamente stärker reguliert und schwerer zu bekommen waren, stiegen viele Suchtkranke auf Heroin um. Dann brachten die Dealer das viel billigere Fentanyl auf den Schwarzmarkt. Erst pur, inzwischen gepanscht mit allen möglichen Drogen und Medikamenten. In Pillen, als Pulver, als Flüssigkeit. Zum Schlucken, Rauchen oder Spritzen. In den ersten Jahren der Epidemie wurden die Rohstoffe aus China in die USA importiert und die hochgefährliche Substanz in Hinterhoflaboren zusammengerührt. Mittlerweile haben mexikanische Drogenkartelle Produktion und Vertrieb übernommen.
Nein, ich hoffe, sorry, mal.
Go ahead.
96416.
Rund 2,5 Autostunden südlich von San Antonio, in Spuckweite zu Mexiko, macht sich Officer Aaron Ramirez bereit für seine Streifentour durch Eagle Pass. Die Kleinstadt liegt direkt am Grenzfluss Rio Grande, der sich wie eine braune, träge Schlange durch das sanft gewellte Tal mit dichtem Gebüsch, Mesquitenbäumen und Lebenseichen zieht. Draußen sind es fast 35 Grad, drinnen rauscht die Klimaanlage. Auf der kurzen Fahrt Richtung Grenzübergang, vorbei am bunkerähnlichen Rathaus, Tankstellen und einer Wechselstube, piept es immer wieder.
This is what it does. So as I'm driving around, my daily patrol activities, it's scanning all the license plates of vehicles.
Ramirez klappt den Aktenkoffer großen Computer auf, der über der Mittelkonsole thront. Die Aufnahmen von 3 Überwachungskameras an seinem schwarz-weißen Streifenwagen sind zu sehen. Der Rechner scannt und checkt die Nummernschilder der entgegenkommenden Autos auf gestohlene Fahrzeuge.
We get a lot of stolen vehicles coming in. Those vehicles are going straight over there to the cartel.
Diese Autos sind direkt für die Kartelle, die bestellen bestimmte Typen, Pickups und welche mit Allradantrieb, damit sie in dem Terrain da drüben gut klarkommen, bei den Bandenkriegen, die sie da führen, direkt gegenüber von unserer Stadt.
Ramirez ist ein durchtrainierter ehemaliger Elitesoldat mit kurzen schwarzen Haaren und einem Wolfstattoo am Unterarm. Der 33-Jährige ist in Eagle Pass aufgewachsen. Grenzkriminalität, Autos und Geld nach Mexiko, Menschen und Drogen in die USA betrifft alle im Ort, sagt er. Die lokale Wirtschaft und alle Einwohner, egal ob arm oder reich.
But like I said, this impacts all our local economy, every citizen, whether you're at the low income, mid income. Or higher.
Right now we're at the Port 2, International Port 2 for the city of Eagle Pass.
Der Polizist hat seinen Streifenwagen an der Camino Real International Bridge geparkt, einer von drei Brücken in diesem Grenzabschnitt. Eagle Pass ist die fünftgrößte Zollkontrolle für Geschäfte mit Amerikas momentan wichtigstem Handelspartner. Jedes Jahr werden hier Waren im Wert von rund 20 Milliarden US-Dollar überführt, aus Mexiko in die USA und zu einem kleineren Teil aus den USA nach Mexiko. Das ist die legale Wirtschaft. Aber auch Drogen wie Fentanyl kreuzen die Brücke. Ramirez deutet auf einen Apparat in der Zollstation, groß wie ein Garagentor, der aus der Ferne ein bisschen an eine Autowaschanlage erinnert. Ein Scanner, um Schmuggelware aufzuspüren, erklärt er. Näher rangehen dürfen wir nicht. Die Grenzbehörde US Customs and Border Protection hat eine Interviewanfrage zum Thema Fentanylschmuggel abgelehnt. Also erklärt Ramirez später im Auto:
Es ist ein Röntgengerät. Es zeigt Anomalien im Fahrzeug an. Es ist ein gutes Tool.
Entlang der gesamten Grenze zu Mexiko konnten die Zollbeamten 2023 über 12 Tonnen Fentanyl sicherstellen, teils pur, teils in gefälschten Pillen. Mehr als genug, um alle US-Amerikaner auf einmal umzubringen. Im Vorbeifahren zeigt Ramirez auf den großen Golfplatz gleich neben der Brücke, der sich wie ein samtgrüner Teppich zum Fluss zieht. Einziger Makel: am Ufer versperrt eine Barrikade aus Stacheldraht und Metallcontainern den Blick nach Mexiko. Sie wurde Anfang des Jahres aufgestellt, als täglich tausende Migranten versuchten, hier über die Grenze zu gelangen.
Wir hatten sogar ein paar Verfolgungsjagden auf dem Golfplatz mit Fahrzeugen, die Drogen oder Illegale transportierten. Und dann versuchen sie uns zu entkommen, indem sie ihr Auto in den Rio Grande lenken.
Die allermeisten Schmuggler sind laut Drogenpolizei DEA US-Bürger, die im Auftrag der Kartelle arbeiten. Aber Ramirez und seine Kollegen erwischen auch immer wieder Migranten mit Fentanyl und anderen Substanzen.
Es gibt beides. Es gibt Migranten, die was bei sich haben. Manchmal werden wir von der Grenzpolizei dazugeholt, wenn die Verdächtigen sich ein bisschen widersetzen. Dann durchsuchst du sie und dann findest du Drogen.
Officer Ramirez macht Station an einer verlassenen Villa, die auf einem Hügel thront, mit spektakulärem Blick über den Rio Grande. Wenn die verbarrikadierten Fenster, der ungepflegte Garten und das Graffiti im wasserleeren Pool nicht wären, könnte das Haus als Kulisse für einen Film über das Luxusleben der Kartellbosse dienen. Die Migranten kämen über den Fluss und würden sich dann im Gartenhaus der Villa verstecken, bevor sie von den Schleusern abgeholt und weitergebracht werden, erklärt Ramirez zurück im Auto.
Die Kartelle kennen all diese leerstehenden Häuser, deswegen benutzen sie sie gerne immer wieder, weil sie wissen, dass die Leute, die sie rüberschleusen, hier nicht auf Bewohner treffen, die vielleicht bewaffnet und nicht froh darüber sind, dass da jemand ohne Erlaubnis auf dem Grundstück ist.
Weiter geht es durch ein unauffälliges Wohngebiet mit einstöckigen Einfamilienhäusern und verstaubten Kakteen im Vorgarten.
Oft finden wir die Drogen, auch Fentanyl, in sogenannten Tienditas. Das kommt von Mexikanisch für Geschäft. Es sind normale Häuser, die für Drogenhandel genutzt werden. Aber wenn Sie hier rechts und links gucken, leider wird hier fast jedes Haus entlang der Grenze dafür genutzt.
Tony Garcia ist der Direktor des Bundesprogramms HITER in Südtexas. Das Akronym steht für High Intensity Drug Trafficking Area, also Regionen mit besonders intensivem Drogenhandel.
Hallo.
Hallo.
How are you?
Good, how are you?
I'm Tony Garcia.
Garcia, ein großer mit 60er, bittet in einen Konferenzraum in einem nüchternen Bürokomplex in einem Vorort von San Antonio. Hinter ihm hängt eine Karte von Texas mit roten Punkten für die 15 Landkreise, die über seine Agentur Geld bekommen, um die Drogenkriminalität zu bekämpfen.
In 1988, then Senator Biden, now President Biden.
Gegründet wurde HITER schon 1988 auf Drängen eines gewissen Joe Biden, der damals noch Senator war, erzählt Garcia. Das Hauptproblem in diesen Jahren war Kokain. Jetzt sind es Fentanyl und Meth, beides synthetische Drogen.
Das Traurige ist, wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Als wir es vor allem mit pflanzenbasierten Drogen zu tun hatten, wie Kokain oder Heroin, konnten wir nach Kolumbien oder Bolivien oder Peru gucken und schauen, wie viel Coca da angebaut wird. So hatten wir eine Schätzung, wie viel überhaupt produziert wird. Jetzt haben wir keine Ahnung, weil wir gar nicht wissen, wie viele Rohstoffe ins Land kommen.
Aber Drogenschmuggel sei längst eben nur ein Geschäftszweig der Kartelle. Sie kontrollierten auch das Schleusergeschäft.
Die Migranten werden benutzt. Sie sind ja im Prinzip selber Schmuggelware. Also, du willst rüber? Ich bin das Kartell. Du bezahlst mir so viel. Du sagst, so viel habe ich nicht. Dann sage ich, okay, dann halbiere ich den Preis, aber dann trägst du für mich dieses Päckchen rüber.
Bessere Ausrüstung für die Zoll- und Grenzpolizei würde helfen, etwa kleinere, tragbare Scanner, um bei Kontrollen Fentanyl und andere Drogen zu entdecken, sagt Garcia. Aber dafür gibt es vorerst kein Geld aus Washington. Das entsprechende Gesetz scheitert bislang am Widerstand der Republikaner. Garcia, der schon unter 4 Präsidenten gedient hat, will das politische Gezerre nicht kommentieren. Aber er sagt:
Wenn wir die Zahl der Grenzinspektionen noch vergrößern könnten, würde uns das enorm helfen. Und wenn das Geld kostet, okay, aber das sollte es doch wert sein. Wir verlieren über 100.000 Menschen im Jahr.
In einem fensterlosen Raum im Polizeipräsidium, gleich neben dem County Jail, dem Gefängnis, gibt Javier Salazar eine Pressekonferenz. Der Demokrat ist der gewählte Sheriff von Bexar County, dem Kreis, zu dem auch San Antonio gehört. San Antonio und Bexar County mit seinen 1,5 Millionen Einwohnern ist die erste Metropolregion nördlich der Grenze in Texas, erklärt Salazar anschließend im Interview. Von hier aus gelangen die Drogen ins ganze Land. IH-10 runs from the west coast of the country to the east coast of the country.
Interstate 10 geht von der Westküste an die Ostküste und Interstate 35 vom Süden nach Norden. Und wir in San Antonio sitzen mitten im Fadenkreuz. Das Zeug kommt hier buchstäblich tonnenweise durch. Während wir hier reden, werden wahrscheinlich Millionen Dosen durchgeschleust.
As we speak, while we've been having this conversation, probably millions of doses have passed right through this location.
Den Transport und die Kartelle aufzuhalten ist sehr gefährlich, sagt der Mitfünfziger, nicht nur wegen den Kriminellen selbst, sondern auch wegen des Stoffs, den sie transportieren. Schon der versehentliche Kontakt mit Fentanyl kann tödlich sein. Wie die Angel Mums, deren Kinder an Fentanyl gestorben sind, spricht auch Sheriff Salazar nicht von einer Überdosis, sondern von Vergiftung.
We don't call them overdoses, we call them poisonings. And so we've taken to handling those.
Wir haben unsere Strategie geändert. Wir behandeln diese Fälle jetzt genauso, als wäre es eine Mordermittlung. Und mein Ziel ist, dass wir die Leute dann auch wegen Mord ins Gefängnis stecken können.
Ob das irgendeinen Dealer abschreckt, um das zu beurteilen, sei es noch zu früh, sagt er. Und er räumt auch ein:
The cartels, it's just about numbers for them. It's just about.
Für die Kartelle geht es nur um Zahlen und Profit. Sie wissen genau, dass ein Teil der Jugendlichen sterben wird. Aber sie wissen auch, für jedes Kind, das heute stirbt, gibt es morgen 100, die ihr Produkt kaufen wollen. Also, sie laufen keinerlei Gefahr, ihre Geschäftsgrundlage zu verlieren, weil zu viele Menschen sterben.
US-weit ist die Zahl der Überdosistoten 2023 nach Jahren zum ersten Mal wieder leicht gesunken. So jedenfalls die vorläufigen Angaben der obersten Gesundheitsbehörde CDC. In Texas ist sie dagegen leicht gestiegen, auch in San Antonio. Der große Gemeindesaal der Grace Lutheran Church in Downtown San Antonio an einem Freitagnachmittag. An runden Tischen sitzen, meist allein, rund 20 Männer und Frauen auf Metallklappstühlen, ihr Hab und Gut in Tüten und Taschen neben sich. Die meisten haben den Kopf in die Hände gebettet und schlafen. Eine Frau singt den Schlager mit, der gerade aus den Lautsprechern schallt. Eine andere malt mit Wasserfarben ein Bild. Es riecht nach Putzmitteln und ungewaschener Kleidung. Draußen knallt die Sonne unbarmherzig runter. Hier drin ist es angenehm kühl. Die Hilfsorganisation Corazon Ministries betreibt diese Tagesstätte für Wohnungslose. Die einzige in ganz San Antonio, sagt Erica Borrego. Die resolute 49-Jährige in kurzem Sommerkleid und Flipflops ist die Chefin hier.
Das hier ist der einzige Ort in der Stadt, wo die Leute drin sein können, egal ob es heiß oder kalt ist. Manchmal ist es in Texas ja auch zu kalt, wenn auch nicht so häufig. Es ist ein sicherer Ort, wo sie vor den Elementen geschützt sind.
Jeden Tag kommen durchschnittlich 400 Menschen in die Räume von Corazon für eine Dusche, eine warme Mahlzeit, einen frischen Verband, um ihr Telefon aufzuladen oder um Hilfe mit ihrer Sucht zu bekommen.
So, it's a pretty high number of folks that have substance use issues, whether it's
ein Großteil ihrer Gäste hat ein Problem mit Alkohol, Drogen oder beidem, sagt Erica. Drogenkonsum auf dem Kirchengelände ist eigentlich verboten, aber trotzdem kommt es immer wieder vor, dass Leute sich hier versehentlich eine Überdosis verabreichen. Die Nummer der Feuerwehr hätten sie deshalb auf der Kurzwahltaste.
Unfortunately, in some instances we've had to reverse overdoses here on our campus. The fire department, we have them on speed dial, unfortunately.
Ein großer Schwerpunkt ihrer Arbeit, sagt Erica, ist Aufklärung über die Gefahren von Fentanyl und anderen Substanzen und das Verteilen von Narcan. Das Medikament, in Deutschland als Nyoxid gehandelt, ist ein wirksames Gegenmittel bei Opioiden. Wenn man es schnell genug verabreicht, kann man Menschen so vor dem Tod durch Atemstillstand bewahren.
Wir
haben hier einen beschränkten Vorrat an Narcan. Den verteilen wir an Gäste, die danach fragen, aber auch an unsere Partner, die es mit ähnlichen Klienten zu tun haben. Wir wollen, dass sie wissen, wie man mit so einer Situation umgeht, wie man eine Überdosis behandelt und so Leben retten kann.
Able to reverse the overdose and save someone's life.
Corazon Ministries betreibt auch das einzige Nadeltauschprogramm für Abhängige in Texas, ein Pilotprojekt. Der republikanisch regierte Bundesstaat verfolgt eine sehr restriktive Drogenpolitik. Alles, was als Drogenzubehör gilt, wie etwa sterile Nadeln, ist verboten. Dabei, sagt Borrego, hätten sie allein im vergangenen Jahr über 600.000 dreckige Nadeln aus dem Verkehr gezogen und so die Abhängigen vor einer Infektion mit HIV oder Hepatitis bewahrt.
Wenn wir es schaffen, dass sie am Leben bleiben, und das ist unser Ziel, dann können wir uns danach um eine Wohnung für sie kümmern, vielleicht sogar einen Job oder um psychiatrische Behandlung und Entzug.
In San Antonio wie in den gesamten USA gibt es viel mehr Abhängige als Therapieangebote. Um die Lücke wenigstens ein bisschen zu schließen, gründete die Universität von Texas vor ein paar Jahren die Initiative Be Well Texas, so viel wie Bleib gesund Texas. Tara Carnes-Wright drückt die Tür zum Flur mit Büros und kleinen Behandlungsräumen von Be Well Texas auf. Die junge Psychiaterin gehört zum Leitungsteam. Angefangen haben sie erst vor 5 Jahren, zunächst vor allem mit der Schulung von Ärzten, Therapeuten und Drogenberatern in ganz Texas, erzählt Carnes-Wright. Inzwischen sind aus 8 über 100 Mitarbeiter geworden und sie behandeln über 2000 Menschen, häufig virtuell.
Wir sehen Patienten all across the state.
Wir haben Patienten im ganzen Bundesstaat. Wir bekommen Geld vom Land, deshalb können wir alle behandeln, ob sie Krankenversicherung haben oder nicht. Wir wollen die Schwelle so niedrig wie möglich halten.
Patienten, die von Opioiden wie Fentanyl abhängig sind, kann man gut mit Medikamenten behandeln, sagt die Ärztin, etwa mit dem Substitutionsmittel Buprenorphin, auch ein synthetisches Opioid. Es enthält den gleichen Wirkstoff wie das Opioid-Gegenmittel Narcan. Zurück in der Villa von Kathy Drago bei San Antonio. Sie und die anderen Angel Moms wollen nicht, dass noch mehr Mütter und Kinder das gleiche Schicksal erleiden. Die Frauen gehen immer wieder in Schulen, um Jugendliche über die Gefahr von Fentanyl aufzuklären und um ihnen aus Vorräten, die sie sich selbst organisieren, das Gegenmittel Narcan mitzugeben, sagt Christina. Die USA, sagt Nikki, müssen endlich aufwachen.
Es trifft beide Lager, es diskriminiert nicht. Und genau das müssen wir den Leuten klar machen. Egal, ob man Demokrat oder Republikaner ist, wir haben hier ein Problem. Und es ist egal, ob es aus China kommt oder aus Mexiko. Wir haben ein Problem und wir hier in den USA müssen endlich Verantwortung übernehmen und die Dinge verändern.